Guten Morgen miteinander. Es ist schön, dass wir an diesem wunderbaren Tag uns Zeit nehmen können, um miteinander auf Gottes Wort zu hören. Ich bin ja euch noch eine Predigt schuldig. Die Predigt, die ich anfangs Februar in Schinsnach wegen Erkältung nicht halten konnte, die hole ich heute nach. Damals war ich gerade in der stillen Zeit im Römerbrief. Und ein Vers ist mir da besonders wichtig geworden. Und dieser Vers nehme ich aus dem Kontext heraus und nehme ihn als Überschrift für meine Predigt. Denn jetzt ist unsere Rettung näher als zu der Zeit, da wir zum Glauben kamen. Denn jetzt ist unsere Rettung näher als zu der Zeit, da wir zum Glauben kamen. Was meint Paulus mit unserer Rettung? Dass unsere Rettung jetzt näher ist, als damals wir zum Glauben gekommen sind. Paulus meint die Wiederkunft Jesu. Er hat ja verschiedene Begriffe für das Kommen des Herrn. Ankunft, Offenbarung, Erscheinung, Tag des Herrn und hier unsere Rettung. Und das wollen wir am Anfang festhalten, unsere Rettung. Die Endzeit und die Wiederkunft Jesu hat bei manchen Menschen, bei manchen Christen immer wieder Angst ausgelöst. Mein Vater kam mit 40 Jahren zum Glauben, ganz aus der Welt heraus. Er hat die Gottesdienste in der Freien Evangelischen Gemeinde in Winterthur besucht, aber er hat dann auch die Vorträge von Wim Malgo besucht. Und der war ein Spezialist für die Endzeit. Und das ging bei meinem Vater so weit, dass er mit der Mutter das Bett tauschen wollte. Er wollte nicht mehr am Fenster schlafen, er hatte Angst. In meiner ersten Gemeinde in Enneda besuchte ich eine ältere, alte Frau, ledige Frau, die alleine wohnte. Dann fing sie an und sagte, es brennt ja schon überall. Da frage ich, ja, was brennt denn? Und da zeigt sie mir ein Endzeitbuch mit einer Weltkugel drauf und diese Weltkugel ist in Flamme. Das Buch Welt in Flamme. Diese Frau tat mir leid. Sie lebte in ständiger Angst, dass irgendetwas passieren würde. Dann bin ich einmal, weiß nicht mehr, wie alt ich war, nach Hause gekommen. Zu Hause war alles ruhig. Das fand ich so komisch. Wir waren ja eine siebenköpfige Familie. Ich ging in jedes Zimmer, ging die Treppe hoch, oben auch. Niemand war da und dann packte mich die Angst. Die anderen sind entrückt worden. Ich bin alleine zurückgeblieben. Wiederkunft bedeutet für uns Rettung, Heil. Und das wollen wir wie ein Pluszeichen vor alle Ausführungen über die Endzeit setzen. Immer wenn wir in der Bibel lesen, machen wir das Pluszeichen voran, denn die Endzeit und die Wiederkunft, wenn Jesus kommt, bedeutet für uns Rettung und Heil. Jesus hat zu seinen Jüngern schon gesagt, wenn aber dies zu geschehen anfängt, so richtet euch auf und hebet eure Häupter empor, denn eure Erlösung naht. Eure Rettung ist jetzt näher. Ja, wie nah ist denn jetzt unsere Rettung? Wie nah ist die Wiederkunft? Es gab immer wieder Menschen, die haben das berechnet. Aufgrund von Zeichen und Ereignissen haben sie den Zeitpunkt der Wiederkunft berechnet. Es war, glaube ich, 1961. Da kamen zwei Männer einer Religionsgemeinschaft zu uns nach Hause. Die wollten mit uns sprechen. Und wir Kinder waren auch in der Stube. Das war der einzige Ort, der geheizt war im Haus. Wir haben also alles mitgehört, was die unserem Vater gesagt haben. Die haben nämlich gesagt, dass nächstes Jahr die Welt untergeht und Jesus wiederkommt. Und draußen im Schöpfli, da standen zwei ganz nagelneue Engländer, die schönen schwarzen Velo, Chromstahlfelgen, geschlossener Kettenkasten, die hat uns der Vater gekauft. Und als die beiden sagten, die Welt geht nächstes Jahr runter, Stich ins Herz, jetzt kann ich mein Velo nur noch ein halbes Jahr gebrauchen. Später habe ich in Predigten und Evangelisationen gehört, dass man sich freuen soll auf die Wiederkunft. Ja, dass man Sehnsucht nach der Wiederkunft haben soll. Und kürzlich wurden wir ja gefragt, ob wir noch glauben, dass Jesus zu unserer Lebenszeit kommt. All das verspürte ich damals nicht. Ich wollte mein neues Velo genießen, wollte einen Beruf erlernen, in die RS gehen, ein Mädchen kennenlernen und heiraten. Von dieser Diskrepanz, von diesen zwei Polen, die da gegeneinander sind, hat der Manfred Siebald ein Lied gesungen. Wir beten laut, Herr, komm doch wieder, und denken leise, jetzt noch nicht. Als ich das erste Mal hörte, der sprach genau in mein Herz, wir beten laut, Herr, komm doch wieder, und denken leise, jetzt noch nicht. Wie soll ich mich denn als junger Mensch auf die Wiederkunft freuen? Die bedeutet ja, dass mein irdisches Leben dann an sein Ende kommt. Wenn ich im Leben stehe und noch Freude am Leben haben will. Freude am Leben, an unserem Leben, das uns Gott gegeben hat, ist doch auch eine Gabe von Gott. Im Hauskreis haben wir das Buch des Predigers durchgenommen. Nur drei Verse aus dem Prediger. Es gibt für den Menschen nichts Gutes unter der Sonne, außer zu essen und zu trinken und sich zu freuen. Haben wir ein paar Mal gelesen im Buch des Predigers. Oder dann steht da 9,9. Genieße das Leben mit deiner Frau, die du liebst, all die Tage deines flüchtigen Lebens, die er dir gegeben hat unter der Sonne. Das ist ein Teil im Leben bei deiner Mühe und Arbeit unter der Sonne. 11,9. Freue dich, junger Mann, in deiner Jugend und dein Herz erfreue dich in deinen Jugendtagen. Wie kann ich beides miteinander verbinden? Den schöpfungsmäßigen Bereich, die Freude am Leben, die mir Gott gegeben hat, und den geistlichen Bereich. Wie kann ich beides miteinander verbinden? Ich habe mich gefragt, ob es ein Unterschied ist, ob ich mich auf etwas freue oder ob ich mich über etwas freue. Unser Christoph, das ist das zweite Kind, der wird dieses Jahr 50 Jahre alt. Der hat uns gesagt, ab 50 kriege ich 5 Wochen Ferien. Also als er das sagte, hat er sich nicht auf die Sommerferien gefreut, sondern über die Tatsache, dass er 5 Wochen Ferien bekommt. Ich darf mich freuen am Leben, an dem, was Gott mir schenkt. Und ich darf mich doch auch darüber freuen, dass es eine Heimat gibt im himmlischen Licht, bereitet vom Heilande mein. Und wenn er mich ruft, so weiß ich gewiss, ich werde kein Fremdling dort sein. Dieses Wissen, dass es bei Gott eine Heimat für mich gibt, das ist wie eine Grundfreude, die mein ganzes Leben begleitet. Es ist wie das Netz unten im Zirkus, das da ist ständig mein ganzes Leben, während ich oben auf dem Trapez marschiere, vielleicht mal runterfalle, aber ich weiß, es gibt eine Heimat im himmlischen Licht, bereitet vom Heilande mein. Und wenn er mich ruft, so weiß ich gewiss, ich werde kein Fremdling mehr sein. Diese Freude gilt, auch wenn ich mich jetzt noch nicht sofort auf das freue, sondern jetzt noch im Leben stehen will und mein Leben von Gott so nehmen will. Die Bibel braucht für das Wort Wiederkunft Parousia. Parousia bedeutet Ankunft, bedeutet Anwesenheit, Kommen. Parousia wurde damals schon gebraucht für die offizielle, machtvolle Ankunft eines Königs oder Herrscher oder für besonderen Besuch eines Würdenträgers. Die Bibel braucht dieses Wort. Die Lutherbibel hat Wiederkunft eigentlich übersetzt. Aber es besteht Ankunft, weil Jesus kommt nicht wieder als Mensch, wie er einmal gekommen ist, sondern wir haben es ja gesungen, freut euch, er kommt mit Macht und Herrlichkeit. Und deshalb braucht der Apostel Paulus in diesem Zusammenhang immer den Begriff Herr Kyrios. Er kommt als Herr der ganzen Welt, kommt er wieder. Ganz ausführlich beschreibt Paulus die Parousie im 1. Thessalonikerbrief, Kapitel 4, 13 bis 18. Wir wollen euch, liebe Brüder und Schwestern, nicht im Ungewissen lassen über das Schicksal der Verstorbenen. Ihr sollt nicht betrübt sein wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Wenn wir nämlich glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Verstorbenen durch Jesus mit ihm zusammen heraufführen. Denn dies sagen wir euch aufgrund eines Wortes des Herrn. Wir, die wir leben, die wir bis zum Kommen des Herrn am Leben bleiben, werden den Verstorbenen nichts voraushaben. Denn der Herr selbst wird beim Erschallen des Befehlswortes, bei der Stimme des Erzengels und der Posaune Gottes vom Himmel herabsteigen und die, die in Christus gestorben sind, werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir noch am Leben sind, mit ihnen zusammen hinweggerissen und auf Wolken emporgetragen in die Höhe zur Begegnung mit dem Herrn. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So tröstet also einander mit diesen Worten. Ihr seht ihn fast nicht, aber das ist wirklich ein Kristall. Den habe ich irgendwo auf einer Bergtour gefunden. Der Kristall ist einer, aber der hat überall Facetten. Und das ist mir ein Beispiel für die Wiederkunft. Paulus entwickelt nirgendwo in der Bibel eine Lehre über die Wiederkunft. Also linear, was alles nacheinander geschieht. Sondern er spricht nur punktuell ein seelsorgerliches Wort in eine ganz bestimmte Situation. Dieses Wort, das wir gelesen haben, ist die Facette des Trostes. Er tröstet hier. Es gibt aber eine andere Facette, wo er uns ermahnt. So spricht er immer im Zusammenhang mit der Wiederkunft ein seelsorgerliches Wort. Es geht nicht um das Wissen der Lehre, sondern Paulus geht es um die Menschen. Und diesen einen Aspekt wollen wir heute hier betrachten. In Thessalonich sind bereits einige Menschen verstorben. Jetzt war die große Frage, ja, was ist jetzt mit diesen Menschen? Die sind ja dann nicht dabei, wenn der Herr kommt. Und auf diese Frage gibt der Apostel Paulus. Er will die Thessaloniker nicht in Unkenntnis lassen. Er will sie nicht in Ungewissheit und Angst leben lassen, sondern er will ihnen Antwort geben. Wenn der Herr in Macht und Herrlichkeit kommt, dann werden die Toten in Christus zuerst auferstehen. Also diejenigen, die verstorben sind, die haben bei der Wiederkunft keinen Nachteil vor den Lebenden. Sie stehen bei der Wiederkunft nicht zurück. Mir gefällt diese Beschreibung in der alten Zürcher Bibel. Die Toten in Christus. Wo sind denn unsere Toten? Sind sie ganz unten tief im dunklen Grab? Sind sie als Asche zerstreut im Meer oder auf der Alp? Sind sie in der Scheol oder im Hades, im Totenreich? Paulus sagt, sie sind in Christus. Ganz gleich, wie wir uns das jetzt auch ausmalen. Sie sind in Christus. Sie sind noch nicht auferstanden, sondern sie werden dann erst auferstehen, sagt er, bei der Wiederkunft Christi. Aber sie sind in Christus, von ihm umfangen, von ihm gehalten. Und das ist das Wesentliche. Sie werden zusammen mit denen, die noch am Leben sind, hinweggerissen und auf Wolken emporgetragen in die Höhe zur Begegnung mit dem Herrn. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Ihr habt gehört, sie werden hinweggerissen. Luther hat hier übersetzt, sie werden entrückt, entrückt auf den Wolken in die Luft dem Herrn entgegen. John Nelson Darby hat aus diesem Verb entrückt werden eine ganze Lehre entfaltet. Er hat die Wiederkunft in zwei Etappen, in zwei Stufen aufgeteilt. Zuerst soll die Gemeinde heimlich entrückt werden. So hat er gelehrt. Also plötzlich sind die Gläubigen einfach weg. Im Büro fehlen sie, in der Schule fehlen sie. Und ich dachte, meine Familie ist auch plötzlich weg, damals als ich alleine in der Wohnung war. Also die heimliche Entrückung, die geschieht vor der großen Trübsal. 7 Jahre danach würde Christus mit seinen Heiligen erscheinen, um das irdische Reich aufzubauen. Das ist diese Lehre der Entrückung. Jetzt zeigt uns aber der Thessalonikerbrief, dass Entrückung und Wiederkunft zwei Aspekte sind des gleichen Geschehens. Also das passiert im gleichen Augenblick. Christus kommt und wir werden entrückt oder hinweggerissen ihm entgegen. Die Toten in Christus und die noch Lebenden werden hinweggerissen zur Begegnung mit dem Herrn. Und so werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Das ist das Ziel. Wir werden alle Zeit bei dem Herrn sein. Man kann fragen, wo bleiben Sie jetzt? Sie werden in der Luft dem Herrn begegnen. Bleiben Sie in der Luft, in der Höhe. Kehren Sie mit ihm auf die Erde zurück. Gehen Sie in den Himmel. Paulus gibt ganz auf diese Frage keine Antwort. So werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Das ist doch das Wesentliche. Die persönliche Gemeinschaft mit dem Herrn steht hier im Zentrum. Wir werden dann bei dem sein, der uns gerufen hat beim Namen, der uns kennt, der uns liebt und der uns für sich, der sich dahingegeben hat für uns, wie Paulus sagt. Und wir werden bei dem sein, der uns alle Schuld vergeben hat. Nichts Trennendes wird dann zwischen Christus und uns sein. Dann erfüllt sich das, was uns die Offenbarung im Kapitel 21 beschreibt. Das ist das Ende der Welt. Siehe, die Wohnung Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird mit ihnen sein, ihr Gott. Und abwischen wird er jede Träne von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein und kein Leid, kein Geschrei und keine Mühsal wird mehr sein, denn was zuerst war, ist vergangen. Unsere Rettung ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir zum Glauben kamen. Also bei mir liegt das jetzt 70, 60 Jahre auseinander. Mit 16 bin ich zum Glauben gekommen und jetzt ist die Rettung näher. Das trifft auf alle von uns zu. Wie nahe ist denn jetzt die Rettung? Wir wissen den Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu nicht. Und ich denke, wir sollten alles berechnen und alles spekulieren, sollten wir lassen. Immer wieder, wenn etwas auftritt, dann wird sofort spekuliert, jetzt ist das nahe. Die ganze Krise, Corona, die wir hinter uns haben, plötzlich gibt es wieder Stimmen, da ist ein Zeichen der Endzeit, jetzt ist Jesus nahe. Wir wissen die Zeit nicht. Jesus sagt, niemand kennt die Stunde, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Und Paulus schreibt den Thessalonikern, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Ein Besuch, der meldet sich an, wenn er kommt. Letzte Woche hat sich ein Besuch bei uns angemeldet. Ein Klassenkamerad aus meiner Seminarzeit, das liegt ja schon ganz lange zurück, hat mir ein Mail geschrieben, er wäre mit seiner Frau dann und dann in Konstanz und sie würden uns gerne besuchen. Ich habe ihnen geschrieben, ihr wisst ja, dass ihr jederzeit willkommen seid. Nennt uns einfach Tag und Zeit. Und an diesem Tag, wenn sie kommen, ist unsere Wohnung aufgeräumt und alles in schönster Ordnung. Ein Dieb kommt aber unangemeldet, wenn ihn niemand erwartet. Mein Zwillingsbruder und ich, weiß nicht mehr in welchem Alter, waren eine ganze Woche lang alleine zu Hause. Wir haben also miteinander gehaushaltet. Nach dem ersten Tag sage ich zu meinem Bruder, komm, wir müssen abwaschen. Aber der hatte keine Ohren. Da denke ich, nein, nein. Also jetzt spiele ich nicht den Gutmütigen und wasche alleine ab. Und so haben wir jeden Tag neues Geschirr genommen und auf den Schützstein gestellt. Wir waren eine siebenköpfige Familie, also da gab es Geschirr genug. Am Samstag, ich weiß noch, es gab in Oberwinterthur einen Armbrustschützenstand, sind wir dorthin gegangen, haben gesehen, wie die schießen. Und so gegen vier sagen wir zueinander, komm, jetzt müssen wir aber. Als wir zu Hause ankamen, da war die Mutter und der Vater schon zu Hause. Ihr könnt euch ja vorstellen, was für Augen die Mutter gemacht hat. Die Eltern sind unangemeldet gekommen. Zu einer Stunde, wo wir nicht damit gerechnet haben. Und so ist es auch mit der Wiederkunft. Jesus kommt zu einer Stunde, wenn wir ihn nicht erwarten, wenn wir nicht rechnen. Und deshalb gibt es nur eine Devise. Und diese Devise habe ich festgehalten, damals in der stillen Zeit. Ich habe den Satz geschrieben, wir wissen nicht, wann er kommt, aber wir leben so, dass er jederzeit kommen kann. Und das ist das, was die ganze Bibel, das Neue Testament eigentlich uns sagt. Lebt so, dass Jesus jederzeit kommen kann. Dazu ermuntert uns nun der Paulus im Römerbrief. Und ich möchte jetzt den ganzen Text lesen. Römer 13, 11 bis 14. Und dies tut im Wissen, dass die Stunde geschlagen hat. Es ist Zeit, aus dem Schlaf aufzuwachen. Denn jetzt ist unsere Rettung näher als zu der Zeit, da wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist vorgerückt, bald wird es Tag. Lasst uns also ablegen die Werke der Finsternis und anziehen die Waffen des Lichts. Wir wollen unser Leben führen, wie es sich für den Tag geziemt. Nicht mit Ess- und Trinkgelagen, nicht mit Orgien und Ausschweifungen, nicht mit Streit und Hader. Zieht vielmehr den Herrn Jesus Christus an und tut nicht, was dem Fleisch genehm ist, damit ihr nicht seinen Begehren verfallt. Lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anziehen die Waffen des Lichts. Wie man schmutzige Kleider auszieht und neue anzieht. Zieht vielmehr den Herrn Jesus Christus an, sagt hier der Paulus. Wie sollen wir das vorstellen? Christus anziehen, damit wir ganz von ihm umgeben sind, damit wir dann tun und so leben, wie es Christus will. In der Sonntagsschule, ich erinnere mich immer noch, da haben wir manch schöne Lieder gelernt. Nicht mit Action, nicht mit Bewegungen, aber Lieder, die da tief ins Herz gingen und die über 70 Jahre da drin bleiben. Mein Herzli ist noch lieb, soll niemand in es sein, als nur der lieb Herr Jesus Christ, wo auch mein Heiland ist. So sollen wir leben. Wir sind mit Christus durch den Geist und den Glauben verbunden. Auch in der Hektik des Alltages, wenn wir kaum einen Gedanken an Christus haben. Und so wollen wir leben, bis er kommt und uns zu sich nimmt. Wie sollen wir leben angesichts der Wiederkunft? Alle vor uns haben die Wiederkunft nicht erlebt. auch wenn sie noch daran geglaubt haben, dass Jesus Christus zu ihrer Lebenszeit kommen würde. Aber die haben alle die Wiederkunft nicht erlebt. Gott hat sie vorher heimgerufen durch den Tod. Und so stellt uns quasi der Tod vor die gleiche Situation wie die Wiederkunft. Es ist dann auch das Ende unseres irdischen Lebens, wo wir an diesem Leben nichts mehr ändern können. Wie sollen wir leben angesichts des Todes? Vor einigen Jahren wurde ich angefragt, ob ich einen Artikel für die FEG-Zeitung schreiben würde zum Thema »Auch ich muss mal sterben«. Ich war völlig überrascht, als diese Anfrage kam. Warum stellen die mir so eine Frage? Auch ich muss manchmal sterben. Das war nicht ganz einfach. Ich war noch jünger und ich konnte nicht wie Paulus sagen, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Von dieser Lust, wie der Paulus spricht, verspürte ich damals überhaupt nichts, denn ich wollte möglichst lange leben. Dieses Wort des Paulus hat mir lange Mühe bereitet. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Es heißt eigentlich, ich habe Verlangen abzuscheiden und abzuscheiden. Dieses Wort bedeutet den Anker lösen, damit das Schiff wegfahren kann, vom Ufer wegfahren, hin zu Gott. Ich habe dann gemerkt, dass Paulus in einer besonderen Situation ist. Er ist in der Gefangenschaft. Er wartet auf seinen Prozess, in dem es um Leben und Tod geht. Und in dieser Situation hat er gesagt, jetzt habe ich das Verlangen, die Zelte hier abzubrechen und hinzugehen zum Herrn, damit ich bei Christus bin. In diesem Artikel habe ich dann neben anderen Folgendes geschrieben, wie ich leben möchte. Ich will, solange ich kann, mich freuen an den Schönheiten des Lebens. Ich will dankbar sein für jeden Tag, den mir Gott gibt und mit meinem Leben und meinen Gaben Jesus, meinem Herrn, dienen. Ich möchte, wenn es einmal soweit ist, mich ganz bewusst der Tatsache stellen, dass mein Leben jetzt an sein irdisches Ende gekommen ist. Ich will dann versuchen, mein irdisches Dasein loszulassen und mich innerlich ganz auf Jesus Christus, meinen Herrn, ausrichten. Und ich hoffe dann, wie Paulus einmal sagen zu können, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Ich möchte schließen mit einem Liedvers, der zugleich unser Gebet sein soll. Ihr könnt das innerlich mitbeten und dann mit mir das Amen sprechen. Bei dir, Jesu, will ich bleiben, stets in deinem Dienste stehen. Nichts soll mich von dir vertreiben, deine Wege will ich gehen. Du bist meines Lebens Leben, meiner Seele Trieb und Kraft, wie der Weinstock seinen Reben zuströmt Kraft und Lebenssaft. Amen.